Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
Grüß Gott, hier ist wieder Peter Engert mit einer neuen Ausgabe des ÖGNI-Podcasts Blickpunkt. Zum Thema nachhaltige Architektur konnten wir gleich mehrere Vertreter der Firma HMB Architects für eine Diskussion gewinnen. Ich darf Ihnen die Runde gleich vorstellen. Mit mir am Tisch sitzt Florian Rode, Heinz Neumann und Oliver Oswald. Herzlich willkommen.
Gut.
Fangen wir gleich an. Was gibt es denn für neueste Trends in der Architektur in Österreich?
Da gibt es eine Vielzahl an Trends, zum Beispiel Smart, Micro, Green, Nachhaltigkeit, Coworking, Co-Living. Das klingt sehr stark nach Werbung, ist es teilweise dann auch. Smart Wohnungen funktionieren, sie funktionieren sogar sehr gut. Wichtig ist nur, dass diese ganzen ergänzenden Räume auch im Projekt vorhanden sind, im Gebäude. Dass sie serviciert werden, dass sie betreut werden. Nur dann funktioniert das Smart wirklich.
Ja, ich glaube, das Thema ist eben, dass wenn diese Räume den Bewohnern selbst überlassen wird, werden die sehr schnell zu Abstellräumen, haben wir irgendwie schon festgestellt. Also das Thema ist, dass man sich irgendwo anmelden muss, dass man vielleicht auch einen kleinen Unkostenbeitrag zahlt für die Reinigung und dass jeder weiß, wer den Raum vorher gehabt hat, weil dann gibt es diese soziale Überwachung. Dann werden die Räume auch wirklich genutzt und dann sind sie auch in einem Zustand, wo man sie auch nutzen möchte.
Wenn ich jetzt smart höre, viele Menschen verbinden mit smart ausschließlich Digitalisierung. Ist das bei euch auch so, dass es hier nur um die Digitalisierung geht oder sind auch andere Punkte wichtig, um einen Raum, ein Gebäude für smart zu erklären?
Ja, smart bedeutet ja für uns eigentlich clever und nicht, wie du gesagt hast, eben die Technik. Es gibt sehr, sehr viele Low-Tech-Möglichkeiten, die genauso smart sind und der Riesenvorteil ist, die werden nicht kaputt. Man muss sie nicht neu, man muss sie nicht servicieren. Das ist richtige Nachhaltigkeit für uns.
Okay. Nachhaltigkeit, wichtiges Stichwort. Jetzt keine Überraschung, dass ich nach Nachhaltigkeit frage. Was für Aspekte gibt es in der Architektur, die nachhaltig sind? Hat es da Entwicklungen in der letzten Zeit gegeben, die noch nicht so bekannt sind?
Es gibt mehrere Aspekte der Nachhaltigkeit, technische, baustofftechnische und funktionale und gestalterische. Funktional, da reden wir von Mehrfachprogrammierungen. Das heißt, wie kann ich ein Gebäude bestmöglich nutzen, umnutzen und parallel unterschiedliche Nutzungen hineinbekommen in das Gebäude. Das Tragwerk muss flexibel sein. Das heißt, es muss auf jede Raumkonfiguration ohne große Umbauten reagieren können. Die Gebäudetechnik muss flexibel sein. Also es bringt nichts, eine super tolle Gebäudetechnik zu installieren, die man dann später nur unter massiven Aufwendungen wieder adaptieren kann. Gestalterische Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema.
Das ist ein großes Thema, weil wir sind eigentlich nicht für eine zeitgeistige Fassade etc., die nach ein paar Jahren niemand mehr sehen kann, die dann wieder heruntergerissen wird und wieder erneuert wird. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wir sagen immer, eigentlich ein gutes Beispiel sind diese Gründerzeithäuser. Die haben wirklich eine Multifunktionalität. Da gibt es unten Geschäfte drinnen, oben ist eine Arztpraxis, ein Rechtsanwalt, ein Büro, aber es kann Wohnen genauso drinnen stattfinden und es kann sich auch pausenlos ändern. Und das sind eigentlich nachhaltige Gebäude. Und das muss man versuchen, in die jetzige Zeit zu übersetzen und eine neue Architektur zu kreieren, die nicht nur Bürobauten sind, die nicht nur Wohnbauten sind, sondern wo diese Multifunktionalität ablesbar ist auch.
Weil gerade Fassaden angesprochen wurden, wir sitzen ja gemeinsam in einer Arbeitsgruppe der ÖGNI zum Thema Fassaden. Wie muss eine Fassade heute gebaut sein, dass sie den Anforderungen in 20 Jahren noch entspricht? Das ist überhaupt ein spannendes Thema. Was ist jetzt die Fassade der Zukunft? Ist das Beton, Glas, Solar?
Also Grün? Wir sehen eher, dass die Tendenz weggeht von diesen nur Glasfassaden, raumhohe nur Glasfassaden. Fassaden müssen auch etwas können. In Richtung begrünte Fassaden, Grünfassaden, Energieproduktion. Also da geht es schon viel, viel weiter. Und wenn jetzt eben die neuesten Ideen sind, dass man auch die Haustechnik jetzt in die Fassade hineinbringt, ist das schon wieder ein weiterer Schritt, dass man sich die Schächte im Gebäude erspart und das Ganze in die Fassade hineingibt. Also da gibt es schon neue Ideen, die noch zu einer Umsetzung ein bisschen brauchen, aber ich glaube, es ist die richtige Richtung.
Lieber Heinz Neumann, du bist ja einer der bekanntesten Architekten in Wien. Viele der Hochhäuser in Wien gehen auf deine Skizzen, auf deine Pläne, auf deine Entwürfe zurück. Wie siehst du die Nachhaltigkeit eigentlich jetzt in der letzten Zeit? Gibt es da Entwicklungen, die dich als Architekt noch beflügeln?
Naja, die Nachhaltigkeit muss man zuerst einmal definieren, bevor man darüber redet. Und für mich ist Nachhaltigkeit, dass wir die Welt so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben und nicht beschädigt. Und im Bauwesen spielt sich natürlich sehr viel ab, was unsere Umwelt entweder zum Positiven oder zum Negativen verändert. Aber ich glaube, dass sorgfältige Architekten die Nachhaltigkeit beobachten und hier nicht einfach trendige Wow-Architektur machen, sondern auch dieses Ziel des sorgsamen Umgangs mit der Umwelt im Auge haben. Aber hier eine Prognose zu machen, um auf die Frage, wie wird die Fassade in 20 Jahren ausschauen, da müsste ich Futurologe sein. Und ich glaube, das sind alles Gaukler, weil wir können die technische Entwicklung nicht absehen. Und jetzt etwas Prinzipielles. Nicht der Architekt entwickelt die wunderbare neue Architektur, sondern er antwortet auf das, was sich gesellschaftspolitisch abspielt und was sich in der Technik abspielt. Er verarbeitet diese Dinge, weil der Architekt hat nicht das Großraumbüro erfunden, sondern es sind Bauherren gekommen und haben die Aufgabenstellung in den Raum geblasen, wie kann ich mehr Mitarbeiter auf weniger Raum unterbringen. Und das ist alles. Und daraus ist das Großraumbüro entstanden. Und alle diese Entwicklungen sind eigentlich Antworten auf die gesellschaftspolitische Veränderung und auf die Veränderung der Technik, die uns zur Verfügung steht. Weil früher hätte niemand eine Glasfassade aufgezeichnet, weil so große Scheiben hat es nicht gegeben, sondern erst bis die große Scheibe erfunden war und gebaut werden konnte, haben wir sie aufgezeichnet, haben diese Fassaden gemacht. Zur Nachhaltigkeit. Wir gehen weg von diesen Fassaden. Und in unserem kurzen Architekturleben, das uns hin und wieder sehr lange vorkommt, haben sich ja schon sehr viele Veränderungen ergeben. Weil die Lochfassade von irgendwann wurde dann irgendwann zu einer vorgehängten Fassade. Die vorgehängte Fassade war auf einmal bis am Boden, dass man keine Parapete, wir gehen weg davon. Wir machen wieder Parapete aus energietechnischen Gründen. Wir haben Dreifachfassaden gebaut. Wir gehen weg davon. Man kann heute mit guten Fenstern tadellos auskommen, ohne hier eine solche Scheibe vorzusetzen. Der Sonnenschutz, ganz was Wesentliches, der hat sich schon so oft verändert. Wir haben so verschiedene Sonnenschütze zwischen den Isolierglasscheiben, außen der Sonnenschutz, beschichtete Gläser, Sonnenfilter haben wir gebaut. Lustigerweise sind wir jetzt gerade wieder dabei, ganz hanebücherne Fassaden, eine Isolierglasscheibe mit vorgesetzten Jalousien zu bauen. Es ist das kostengünstigste und das multifunktionalste.
Effizienteste auch.
Und das effizienteste. Weil wenn ich die Sonne draußen aufhalte, brauche ich es drinnen vernichten und drinnen nicht Klimaanlagen bauen. Und was da gesündigt wird, was die alles können muss, die Klimaanlage. Und wenn ich an unseren Breitegrad denke, ist die Klimaanlage ein sinnloser Luxus. Weil die 14 Tage, die so warm ist, dass man wirklich nicht mehr so gut arbeitet, da muss man halt ein bisschen mehr trinken, dann kann man wieder gut arbeiten.
Das ist eine sehr gute Frage. Die Ölne würde ein bisschen über das Thema diskutieren, was braucht man mehr? Mehr Gebäudetechnik oder mehr vernünftige Architektur? Wir wünschen uns ja Häuser, die eine derartige Architektur haben, dass ich mir Gebäudetechnik bestmöglich oder energieeffizientest erspare.
Erspare, das ist eigentlich das Prinzip, was eigentlich hingehen sollte.
Das ist ein wunderbares Thema, ich bringe ein Beispiel, das ist natürlich nicht umsetzbar, solche Beispiele hinken immer. Aber wenn ich einen Bauplatz habe und an die Südseite eine geschlossene Fassade mache, die Fenster nur an Ost, West und Nord mache, dann kann ich mir so viel Haustechnik ersparen, dass ich wahrscheinlich auf die Flächen auf der Südseite verzichten kann. Und das ist sinnvolle Architektur. Und das kann man jetzt ausbauen mit vielen Beispielen bringen, wie man einen sogenannten, eine zweitgeschaltete, sinnhafte Gebäudetechnik baut.
Ja. Aber ich meine, ihr habt ja irrsinnig viel mit Bauherren zu tun und das sind ja alles Themen, die sehr viel mit Nachhaltigkeit verbunden sind. Genau. Ist Nachhaltigkeit beim Bauherrn angekommen? Kann man mit solchen Ideen bei den Bauherren Begeisterung hervorrufen?
Da muss ich zuerst, bitte um Entschuldigung, dass ich da hineinspringe. Es gibt Auftraggeber und Bauherren. Ja, wenn wir von Bauherren sprechen, die haben dafür die Intelligenz, hier bei diesen Systemen mitzudenken und mitzuarbeiten. Die Auftraggeber nicht. Die haben irgendwelche Kennziffern und wollen die realisiert sehen. Da beißen wir auf Granit. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, ich glaube,
weniger emotionale Aussage.
Das ist nicht weniger emotional, aber ich glaube, bezüglich Nachhaltigkeit, man sieht es ja auch an den ganzen Zertifizierungen, das ist natürlich aufgelegt jetzt, aber jeder Bauherr möchte eine Zertifizierung haben, weil damit kann er sein Objekt dann auch verwerten. Also ohne eine Zertifizierung heutzutage kommt man eigentlich gar nicht irgendwo hin. Und die Zertifizierung beinhaltet ja auch den gewissen Anteil an Nachhaltigkeit und der muss investiert werden, weil sonst hat man kein effizientes Gebäude und eben in der Verwertung ist es schwierig.
Und in einer Diskussion über Architektur versus Gebäudetechnik, kommt man mit Nachhaltigkeit da auch weiter oder ist da noch kein Verständnis?
Ich glaube, es ist schwierig, weil es werden immer mehr Anlagen hergestellt, Sensoren, Motoren, alles kostet Geld. Nachhaltigkeit einmal jetzt von wegen Recycling, wie kann man das wieder dann nachher dann loswerden, was man alles produziert, das ist die Frage.
Also da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion.
Glaube ich noch nicht.
Wir sehen es, also wir haben beispielsweise ein Projekt, da wurde die Nachtkühlung sehr stark thematisiert. Wir haben das Ganze durchgerechnet, gemeinsam mit unseren Konsulenten eben, sind draufgekommen, die Nachtlüftung bringt wirklich etwas. Nur der Motor und die Steuerungstechnik, die dahinter stecken, um das Ganze zu ermöglichen, das wäre dermaßen teuer geworden, dass man sagen kann, das bisschen, was sie bringt, da kann ich sehr, 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 sehr lange kühlen, damit ich überhaupt bei Null bin. Mhm. Das heißt, man muss jede Maßnahme mal ansehen, es gibt einen ganzen Pool an Maßnahmen und nicht jede Maßnahme ist in jedem Projekt sinnvoll. Und für uns ist es wichtig, dass wir wirklich nur das einbauen, was sinnvoll ist, den Rest rausstreichen. Je weniger Technik, desto besser. Aber wenn, dann die richtige.
HNB hat ja den Office Park 4 am Flughafen geplant. Da haben wir jetzt gerade gleich einen Feier gehabt. Und da ist in eurer Darstellung des Projekts ja sehr stark das Thema Mikroklima erwähnt worden, dass man da sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat. Seht ihr da Chancen, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, wenn das Mikroklima mehr in den Fokus kommt, bevor man Häuser errichtet?
Ja, sehen wir. Also bei jedem Projekt von Anfang an ist es unser Ziel, dass wir schauen, dass das Gebäude mit seinem Umfeld bestmöglich in Einklang steht. Also dass wir uns ansehen, wo kommt der Wind her, wie kann man den Wind bestmöglich ablocken, um Aufenthaltsraumqualität auf Plätzen zu schaffen. Wie können wir den Straßenraum, wie können wir die Plätze beschatten, dass sie sich mal gar nicht aufhitzen, Stichwort Mikroklima. Wie können wir Wasserflächen, Fontänen integrieren, um eben auch die Umgebung abzukühlen und eben auch Fassadenbegrünungen zu implementieren, die ja eine perfekte Klimaanlage und auch was die Luftfeuchtigkeit angeht, eben das Mikroklima verbessern. Das sind für uns sehr wesentliche Themen, die dann, wie der Heinz schon gesagt hat, bei Bauherren sehr gut ankommen und bei den Auftraggebern auf taube Ohren stoßen.
Wenn wir vom Mikroklima sprechen, müssen wir natürlich auch vom Thema Quartiere sprechen. Die ÖGNI tut ja in letzter Zeit massiv das Thema Quartiere diskutieren. Quartier als Lösung, das Smart Cities Thema von unten, also nicht von oben, von einer komplexen Seite, sondern von unten, von einer machbaren Seite. Wie steht es jetzt im Thema Quartiere?
Also bezüglich Quartiere, wir haben Europlaza, Quartier Belvedere, Aspern, Goldenes Quartier. Also wir haben schon an mehreren Quartieren mitgearbeitet und diese gestaltet. Und so ein Quartier, das bietet Chancen für die jeweiligen Einzelprojekte, die im Gesamten dann wirken. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat Synergien, die sich bilden, dass man auch beispielsweise die Erdgeschosszone belebt oder beziehungsweise, dass es ein Management auch gibt, das in dem Quartier, dass es dort wirklich eine Verteilung gibt, dass man nicht nur auf sein Gebäude schaut, sondern über dieses gesamte Areal das Ganze betrachtet, das ist, glaube ich, eine Chance für ein Quartier. Und so wie wir auch gesagt haben, nicht jedes Gebäude muss alles können. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Gebäude mit einer begrünten Fassade, die mir ein bisschen das Mikroklima verbessert, ich habe ein Gebäude, wo die Fassade mit Photovoltaikanlage ausgestattet ist, das gibt Synergien und nicht jedes Gebäude muss alles können. Und wenn man dann auch noch betrachtet, dass man sagt zum Beispiel, die Abwärme von der Klimaanlage oder von einem Rechenzentrum könnte bei einem Wohngebäude dann fürs Warmwasser verwendet werden. Das sind Synergien, die in einem Quartier genutzt werden müssen. Nur da muss man ans Quartier denken und nicht an ein Gebäude alleine. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Du hast jetzt angesprochen natürlich Quartiere, die alle auf der praktisch grünen Wiese oder mit einem Eigentümer errichtet wurden. Wir haben es noch nie geschafft, im Bestand mit unterschiedlichen Eigentümern einen Quartiergedanken unterzubringen. Seht ihr da Chancen dafür? Oder was wären Voraussetzungen für sowas?
Also wenn hier der politische Druck kommt, wird man da auch die verschiedenen Eigentümer dafür begeistern können. Man muss sich nur hinsetzen und muss ihnen einen finanziellen Vorteil liefern. In dem Moment der finanzielle Vorteil da ist, spielen sie mit. Solange man nur von heroischen Gedanken der Grätzelbildung und des Quartiers spricht, wird niemand mitspielen. Das muss ein handfester Hintergrund sein und dann funktioniert es. Wir haben es jetzt in zwei Beispielen hier in der Mutgasse und es wird funktionieren. Da sind zum Teil gewachsene Gebäude drauf und da werden neue Gebäude dazu gedichtet und hier werden wir von Gemeinschaftsgaragen über gemeinsamen Energiehaushalt sprechen und ich bin sicher, das wird funktionieren.
Sehr schön. Thema Flexibilität und Lebensdauer, vielleicht ein weiterer Schritt Richtung einer Architektur, die länger als eine 50 Jahre Lebensdauer hält. Ich habe es vorhin schon in einer Wortmeldung gesagt, die Flexibilität geht manchmal zurück, wenn du dann einen Auftraggeber hast und keinen Bauherrn. Wie seht ihr das? Wie bringt man Flexibilität in einer Architektur unter, damit man umnutzen kann, dass es wirklich 200 Jahre besteht, so wie ein Gründerzeithaus?
Ganz einfach. Ein plakatives Beispiel. Ich muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist nicht viel, und muss Raumhöhen machen, wo ich verschiedene Nutzungen unterbringen kann. Weil diese 15 oder 20 cm mehr Raumhöhe kosten bei einem Neubau nahezu nichts. Aber ich habe nachträglich die Möglichkeit, es zu ändern. Genauso, ich muss Stützenstellungen mir überlegen, die eine Multifunktionalität zulassen. Und nicht das Gebäude maßschneidern auf 2,50 Meter breite Büros, und nachher stehe ich da und kann nichts mehr einbauen, weil ich nichts verändern kann. Und wir haben ein großartiges Bauvorhaben, wie immer als Wettbewerb, was ich ja für ein sehr nachdenkliches Thema halte, gewonnen, die Finanzlandesdirektion in Salzburg. Eines der drei Jahrhundertbauwerke. Und dort haben wir 2,50 Meter Kasteln eingebaut für die Finanzbeamten. Das ist nicht mehr umzunutzen, dieses Gebäude. Aber das war damals State of the Art. Also es ändert sich sehr schnell. Wir haben damals nicht darüber nachgedacht, dass wir statt 2,50 Meter vielleicht 2,80 Meter Raumhöhe machen. Sondern wir haben knallhart für den Auftraggeber 2,50 Meter Breite und 2,50 Meter hohe Räume gemacht. die werden es bleiben.
Ich glaube, das Thema ist auch immer dann mit der Widmung natürlich, weil die Bauherren wollen natürlich auch schauen, dass sie so viel wie möglich Flächen rauskriegen. Und wenn ich begrenzt bin mit irgendeiner gewissen Gebäudehöhe, versuche ich natürlich so viele Geschosse wie möglich hineinzubringen. Und da tun die 20 cm leider oft weh. Und das wird eingespart. Okay.
Widmung. Guter Stichwort zum Übergang zum nächsten Thema. Stadtentwicklung. Wo seht ihr die größten Herausforderungen in der Stadtentwicklung? Bleiben wir mal bei Wien und gehen wir nicht international. In der Stadtentwicklung in Wien, worauf ist zu achten? Wie wird es die nächsten Jahre vorangehen?
Naja, das ist sehr einfach zu definieren, langsam. Also ich glaube, dass die Flächenwidmung sich selbst nicht überholen will, sondern dass man Muße und Geduld aufbringen muss, weil heutzutage werden ja nicht Flächen gewidmet mit Dichte, Höhe, Fluchtlinien und Widmung, sondern es werden ja hier fertige Projekte verlangt, die vielleicht nachher nicht umgesetzt werden. Wie zum Beispiel im Wettbewerbswesen. Da schreibt die öffentliche Hand Wettbewerbe aus, 50 Büros beteiligen sich, geben viel Geld aus und nachher stellt der Bürgermeister fest, dass er dieses Bauvorhaben gar nicht bauen kann oder die Finanzen nicht aufzubringen sind. Und dasselbe spielt sich auch bei der Widmung ab, da wird sehr sorgfältig überlegt, was man hier machen könnte. Und es werden Fenstergrößen, Materialien, begrünte Fassaden, Baumreihen, alles wird schon abgefragt bei der Widmung. Nur das Bauvorhaben kommt nachher nicht und die Widmung dauert sehr lang. Und da sollte man vielleicht eingreifen, sich wieder auf den Widmungszweck reduzieren. Das heißt, eine Dichte, eine Fluchtlinie, eine Bauhöhe bekannt geben. Und das andere ist alles geregelt. Wir haben eine MA19, die wunderbar in die Architektur eingreift und schaut, ob ein Gebäude hässlich oder schön ist. Das sieht man ja an den gebauten Sachen in Wien. Und die MA37 hat Baugesetze. Also wir haben eigentlich genügend Institutionen, die eingreifen. Die Stadtplanung sollte über die Entwicklung der Stadt nachdenken, weil etwas ganz Wesentliches, eine Stadt kann man nicht planen, die Parameter ändern sich ununterbrochen, eine Stadt kann man nur entwickeln und die Flächenwidmung, in unserem Fall in Wien die 21er, soll die Flächenentwicklung vorantreiben, die soll Flächenwidmungspläne machen, aber nicht in die Architektur eingreifen. Das wäre eine persönliche Meinung.
Wie schaut es aus mit Verdichtung? Sieht man da Entwicklungen, die interessant sind? Es gibt zum Beispiel das Vergnügen, am Handelskeh aufzufahren und sind dort sehr viele versiegelte Flächen einstöckig verbaut, direkt an der Donau. Gibt es da die Möglichkeit, das zu überbauen, besser zu nutzen, besser zu verwerten?
Die Möglichkeiten wird es sicher geben, nur es gibt immer Eigentümer, die das auch zulassen müssen. Und es muss sich natürlich auch rentieren für denjenigen. Das ist ausschlaggebend.
Ich meine, jetzt aus Laie gesprochen, es würde sich doch rentieren, etwas zu überbauen und mit teuren Wohnungen zu versehen, direkt Blick auf die Donau haben. Ist das nicht auch eine Widmungsfrage, wie hoch man das bauen darf oder sonstige Themen?
Ja, ist es. Es ist eine Widmungsfrage. Und wir haben ein Projekt entwickelt für einen ganz prominenten Projektentwickler. Und haben hier 160 Meter hohe Türme vorgeschlagen. Nur hat dann der damalige Planungssprecher gefordert, dass von den drei Türmen zwei leistbares Wohnen sein müssen. Das Projekt kam nicht und wird auch nie mehr wiederkommen.
Es muss sich auch rentieren, das Ganze. Also, wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, dann muss für den Bauherrn dann auch klarerweise was rausschauen.
Wenn man nach Europa schaut, man sieht ja einige Städte mit total hysterischen ordnungspolitischen Maßnahmen, die sich teilweise ihre Fälle davon schwimmen sehen, siehe Berlin. Wie ist das in Wien? Da gibt es jetzt auch Regelungen, leistbares Wohnen, frei finanziert, Sozialwohnen etc.
Also ich glaube, da kann ich für uns drei sprechen. Wir wissen noch nicht, wie sich's auswirkt. Der Zeitraum ist zu kurz, seitdem diese Gesetze geschaffen wurden. Die einen sagen, großartig, wird wirklich den Druck auf den Wohnungsmarkt nehmen. Und die anderen sagen, es wird nichts gebaut werden, weil die Grundstückseigentümer warten darauf, bis sich entweder was ändert oder bis es sich dann doch rendiert. Also ich würde mir nicht jetzt sagen trauen, wohin dieser Weg führt.
Kann man nicht. Aber die Frage ist auch jetzt mit dieser Mietzinsregulierung bei Altbauten, die ja halt vorhanden ist, aber wenn man sich anschaut, dass dann die Eigentümer dieser Häuser nichts investieren können, weil halt Altmieter drinnen sind, oder wenn sie wissen, dass sie eben nichts dadurch mehr generieren, wenn sie jetzt Geld investieren. Deswegen stehen auch viele Wohnungen leer, weil die sagen, bevor ich jetzt viel Geld investiere, um diese Wohnung auf einen heutigen Standard zu bringen, um sie danach um einen vernünftigen Preis wieder zu vermieten, da stehen die Wohnungen lieber leer. Da müsste man vielleicht auch drüber nachdenken.
Gut, im Thema Sanierung sind wir sowieso eher ein Schlusslicht in Österreich, also nicht nur Wien. Die Wünsche der Bundesregierung, 3% Sanierungsquote ist ja ums Dreifache unterschritten worden mit unter 1. Die Frage ist, gibt es da irgendwelche Diskussionen, wo man sagt, führen wir irgendeine Maßnahme ein, um hier zu einer höheren Sanierung zu kommen, solange die Zinsen niedrig sind, ist leer stehen lassen auch nicht teuer. Zinsen bleiben noch länger niedrig, wie alle Ökonomen sagen. Also von der Seite wird nichts kommen. Gibt es da irgendwelche Ideen oder Wünsche?
Nicht eigentlich. Nein.
Ist Ihnen nicht unsere Kernthematik,
Ja, das sehe ich auch ein. Ja. Vielleicht zum Schluss eine Frage ans Christkind. 2020 gibt es eine neue Stadtregierung. Wahrscheinlich. Ja. Was gibt es für Wünsche von einer Seite an eine neue Stadtregierung?
Ja, zum Beispiel wäre es sehr interessant, darüber nachzudenken, ob Juristen mitspielen würden bei 9 verschiedenen ABGBs, dass jedes Bundesland ein eigenes bürgerliches Gesetzbuch hat und sie in jedem Bundesland andere Gesetze zu verteidigen und zu erfolgen haben. Wir leben damit, dass wir 9 Bauordnungen haben in einem Land, das kleiner ist als Bayern. Und in Bayern gibt es auch Bauordnung. Vielleicht kann man das der Bundesregierung oder der Stadtregierung mitgeben, dass wir hier mal eine Konkurrenzierung der Bauordnung zustande bringen. Weil ich glaube, der Tiroler hat auch nur 2 Augen, eine Nase und 2 Ohren und geht auf 2 Füße. Und wir machen dasselbe in Wien. Und wenn es hier Spezifika gibt, weil vielleicht dort ein bisschen mehr Schnee fällt und daher die Statik, die Dachbalken stärker ausbilden müssen, okay. Das ist eine Sache, die das unterscheidet. Aber dass wir 9 Bauordnungen haben, ist erschauend.
Sonst Wünsche?
Ja, neben diesen Ausputzen von den Baugesetzen und den Normen, die hier quasi jetzt kommuniziert wurden, auch von der jetzigen Regierung, oder von der damals dieser kurzen Regierung, wo aber nichts Essentielles passiert ist, das gehört wirklich gemacht. Also wir haben sehr, sehr hohe Baupreise, wir haben teilweise Anforderungen auch aus dem anpassbaren Wohnbau, die wir in die Gebäude bringen müssen, die man schon auch mal hinterfragen kann. Wir brauchen wieder mehr Qualität in den Wohnbauten, ähnlich wie wir es jetzt bei den vielleicht studentischen Wohnungen oder Wohnungen für Young Professionals machen, dass solche Räume mehr Einklang finden in die Wohnbauten. Und wie gesagt, wir brauchen kürzere Entscheidungsprozesse, kurze Widmungsprozesse, kurze Baubewilligungsprozesse, das hält alles extrem auf, es ist total zerklüftet. Die eine Magistratsabteilung und die andere Magistratsabteilung liegen teilweise im Clinch miteinander. Es ist sehr problematisch, momentan einen Baubescheid zu bekommen.
Habt ihr da einen Ansprechpartner in der Stadtregierung, wo man solche Wünsche oder Sorgen, die man mit sich trägt, deponieren kann, die dann auch oder eine eigene Aktion passiert?
Eigentlich sollte das unsere Kammer machen. Da aber die Kammer nicht einmal in der Lage ist, ein Gebührenregulativ zu empfehlen. Ich spreche nicht von einer Gebührenordnung, die verbindlich ist. Das haben wir uns schon lang abgeschminkt. Aber man kann ja eine Empfehlung aussprechen, weil die öffentliche Hand und die professionellen Auftraggeber halten sich alle noch immer an die Gebührenordnung aus dem Jahre 2002. Aber wie bekannt, wir zahlen Gehälter aus dem Jahr 2019 und die Kammer schwingt sich nicht auf, hier eine Gebührenempfehlung, die adäquat dem jetzigen Datum ist. Das ist ein Wunsch, der gehört deponiert. Wir können nicht mit den Politikern reden, aber die Kammer könnte es. Sie tut es aber nicht.
Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich für alle, bei allen Beteiligten für dieses interessante Gespräch. Ich danke auch für die klaren Aussagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht nur sich gegenseitig die Schultern beklopft, sondern dass man durchaus auch einmal sagt, wo der Schuh drückt, dass es weitergeht. Mit mir hier bei Blickpunkt war Florian Rode, Heinz Neumann und Oliver Oswald. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben Sie mit dieser Diskussion begeistern können. Sehr geehrte Damen und Herren, das war die vierte Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt mit Vertretern der Firma HMB Architects. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.